man vergleicht, oder? Wie schnell ist er? Ich will schneller sein. Und. Also, wir reden da eigentlich auch von einer extrinsischen Motivation. Der Maßstab kommt von außen. Und eben das Ideal, gute Balance sein, wäre für sich immer mehr sein inneren Maßstab finden. Was ist denn wichtig für mich?
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Erfolg, das muss man haben. Das wünscht sich unser Arbeitgeber. Und darum müssen wir möglichst viel davon aufleisten in unserem Lebenslauf oder in den einen sozialen Medien. Oder vielleicht haben wir auch so ein leisliches inneres Stimmli, das uns antreibt und uns immer wieder vorhebt, dass andere noch besser sind, dass wir und wir uns gefälligst sollen anstrengen, dass wir die können übertrumpfen. Aber wann ist man denn wirklich erfolgreich? Wenn man was geschafft hat? Oder wenn man sich wie fühlt? Und wer sagt, dass man Erfolg hat? Oder wenn, dass man erfolgreich ist? In dieser Folge der Psychohygiene reden wir darüber, wie unser Denken über Erfolg geprägt worden ist, wie der Erfolg ein Druck und Stress werden kann und was er mit der Psyche macht. Man findet heraus, wie der Erfolg mit dem Selbstwert gekoppelt ist und warum man sich trotz einem Erfolg gleich innerlich leer fühlen kann. Mit dem Psychotherapeuten Ernst Meier gehen wir heute auf die Suche nach einem gesunden Erfolg und lernen, wie man eine eigene innere Messlatte setzen kann. Ich bin Tabea Kobel und wir gumpen gerade mit rein. Was taucht da spontan auf bei dir, wenn du das Wort hörst?
Ja, ganz unterschiedlich. Wenn ich natürlich nur schon irgendwo die Tagesschau einschalte, ein bisschen durchhebe bis zum Sport. Marco Odermatt, der da viermal da halt Lauberhorn gewonnen hat, also der absolute Star, aber nicht so ein Narzisst, oder, wo einfach, dass er so raushängt, hat etwas sehr Sympathisches.
Sehr, ja.
Aber dann halt, wie stark auch Erfolg. Und mein Erfolg, also jetzt wird es noch komisch, also Kitzbühel im Hahnenkamm ist nur Zweiter geworden. Eigentlich ist doch das ein super Resultat, aber Marco hat natürlich da Tränen vergossen, oder? Ja. Aber für ihn ist halt Erfolg ein Podestplatz. Oder?
Ein Podestplatz, aber zuoberst, eben nicht nur der Zweite, oder?
Ja, das, ja, ist klar. Aber er bringt es sehr sympathisch über, aber das ist vielleicht auch noch so ein bisschen schweizerisch. Mhm. Unsere Gesellschaft hat da irgendwie wie klare Kriterien. Mhm. Also immer schneller, immer höher, immer weiter.
Ja.
Halt Medaillen, spritzende Champagnerflaschen wie der Formel 1-Pilot. Aber was es dann für einen selber ist, das wäre ja völlig eine andere Frage. Aber wir sind so getrimmt. Und wenn ich das auch noch darf sagen, bei mir hat es natürlich sehr eine biografische Komponente. Ich bin mit einem Zwillingsbrüder aufgewachsen, wir sind die beiden Ältesten gewesen. Und ohne, dass wir das so gesagt haben, also über Erfolg geredet, aber es ist immer klar gewesen, man muss immer so eine Nasenlänge weiter vorne sein als der Zwillingsbrüder.
Ja.
Bis eines Tages wir dann uns anfangen haben zu fragen, was soll das eigentlich? Geht das jetzt einfach so weiter?
Also das hat sich verändert im Laufe deines Lebens, die Definition von Erfolg. Also nicht erfolgreicher sein wie dein Bruder, das ist irgendeine nicht mehr das oberste Ziel gewesen. So.
Ja, schon, aber natürlich jetzt nicht total. Ich habe jetzt also auch gemerkt, an der Tür von meiner Praxis hat es dann natürlich auch Diplom von diversen Kongressen, die ich da besucht habe in Asien. Also da bin ich immer noch stolz, dass die dort sind, aber es hat sich so mehr verinnerlicht. Also wie, ich habe es so ein bisschen wie meinen eigenen Maßstab jetzt gefunden.
Also hat sich verändert
ja,
in dir in dem
sehr.
Fall, also dass es etwas Innerliches wird.
Mhm.
Ist das etwas, wo man kann sagen, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, je älter man wird, desto weiser wird man im Umgang mit dem.
Desto weiser. Aber vielleicht, das wäre ja schön, wenn man auch ein bisschen weiser wird. Aber eben, ja, nein, hat sich verändert. Das sind einfach andere Sachen wichtiger geworden, vielleicht mehr.
Ja.
Das Beziehungsnetz, Familie. Dass den Enkel gut geht oder halt einem Freundeskreis. Vielleicht irgendeine mehr ehrenamtliche Tätigkeit, wo man sich jetzt nicht so kann Lorbeeren holen, aber man kommt vielleicht ein Päckchen Teigwaren an einer Einladung, wo das dann honoriert wird.
Wie sagen wir, etwas ist erfolgreich? Du hast vorhin das Beispiel gemacht mit dem im Sport, oder? Also man hat irgendeine Leistung erbracht, also man hat irgendwo, man ist der Beste gewesen oder hat wirklich also sich selber vielleicht toppt oder so. Oder was würdest du sagen, was bedeutet denn eigentlich Erfolg?
Eben, einerseits die Gesellschaft hat Maßstab, aber auch mir persönlich. Also ich denke jetzt an das Drama, das in Gramontana passiert ist. Da habe ich von einem Kellner gehört, der noch eins, zwei oder drei Mal zurück ist, zum Leuten reden, oder? Und der hat sein Leben gelassen, oder? Der ist durch das umgekommen, aber andere haben dafür überlebt. Ich weiss einfach, der ist irgendwo, oder einer von denen aus einem Balkanland, oder? Und die Gesellschaft hat das auch gewürdigt, da mit einer grossen Beerdigung. Und wenn ich jetzt das schaue, auf eine Art ist das ja auch Erfolg.
Mhm.
Aber halt auf einer ganz anderen Schiene, als wenn man halt irgendwo auf einem Podest steht und eine Medaille umgehängt bekommt.
Mhm.
Also, es ist so, oder, ich meine, man könnte jetzt sogar sagen, das Christentum, Jesus, wo sich am Karfreitag, wo gekreuzigt worden ist, eigentlich ein riesen Scheitern, aber daraus ist das Christentum entstanden. Also eine riesige Bewegung, die sich massiv entwickelt hat, in diesen 2000 Jahren in allen Ländern präsent, ganz vielen Leuten Hoffnung. Das wäre nochmal ganz eine andere Form.
Also man kann sagen, eigentlich etwas, was einem vielleicht im Moment, im Alltag gar nicht so bewusst ist, dass man etwas gemacht hat, kann auch Erfolg oder als Erfolg angeschaut werden in der Zukunft.
Ja, und dann ist eben natürlich immer die Frage, schaut es jemand von außen an? Vielleicht jemand sagt, ja nein, bist im Militär nicht Offizier geworden, bist nicht ein toller Influencer auf Social Media und, und. Aber, und das finde ich natürlich entscheidend, wenn man für sich selber einen Maßstab entwickelt hat und sagt, wenn es meiner Umgebung gut geht und ich gebe mich da innen oder ich pflege einen kranken Elternteil, ist das für mich persönlich, vielleicht würde ich dann nicht sagen Erfolg, aber es ist für mich sinnstiftend. Es hat für mich eine wichtige Essenz. Ich bin mit etwas in Kontakt, wo jetzt ich nicht irgendeine Medaille dafür bekomme, aber wo es sich lohnt zum Leben.
Mhm.
Ein Lebensende, wo sich's gelohnt hat, das Leben so zu machen. Auch wenn jetzt ich da gegen aussen nicht so Punkte habe.
Mhm.
Aber für meinen eigenen Maßstab, den ich erst im Laufe der Zeit entwickelt habe, wenn ich den anlege, muss ich sagen, ich habe es für mich ziemlich gefunden. Oder vielleicht sogar, ich habe es ganz gefunden.
Jetzt hast du eben von dem inneren Maßstab geredet und sagst eben, man soll mal ein bisschen in sich hineinhören. Vielleicht können wir ja da gerade auch noch ein Beispiel oder ein bisschen genauer darauf eingehen.
Ja,
weißt,
genau.
Wie kommt man denn zu dem? Also wenn man jetzt selber merkt, hey, man ist irgendwie so ein bisschen von diesen äußeren Thematiken vielleicht ein bisschen beeinflusst, oder? Mhm. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsse jetzt sein wie jemand anders zu oberst auf dem Treppli stehen oder so. Und man merkt aber eigentlich, ja, kommt man nicht so wirklich dorthin. Und du sagst jetzt einen inneren Maßstab. Also, wie kommt man denn dorthin?
Ja, das ist eine gute Frage, oder? Also, sehr gute. Und aber das ist auch nicht kann man auch nicht eine schnelle Antwort geben. Und das braucht auch eine lange Entwicklung. Aber es fängt sicher mit dem Äußeren an. Eben, ich habe das Beispiel vom Zwillingsbrüder gebracht. Das sind einfach äußere Maßstäbe. Man misst sich, wie man vergleicht, oder? Wie schnell ist er? Ich will schneller sein. Und. Also, wir reden da eigentlich auch von einer extrinsischen Motivation. Der Maßstab kommt von außen. Und eben das Ideal, gute Balance sein, wäre für sich immer mehr sein inneren Maßstab finden. Was ist denn wichtig für mich? So ein bisschen vom Äußeren wegkommen. Aber da braucht es natürlich Verschiedenes. Das muss ich mir einmal bewusst werden. Irgendetwas wird leer, wenn ich da, weil eine Medaille, da will ich die nächste, oder? Sieht man natürlich im Skizirkus, da ist man nicht happy eine Saison, sondern ein paar Tage später kommt das nächste Rennen und dort ist dann vielleicht eine Goldmedaille. Und dann macht es Tränen. Also, das ist eine sehr kurzlebige Sache.
Mhm.
Und, gut in sich hineinschauen. Vielleicht hat man auch eine Meditationspraxis, oder man ist in einer Gruppe, wo das auch thematisiert wird, oder ich habe vielleicht irgendein Buch gelesen, wo ich merke, ich möchte mal mehr so ein bisschen meine Seele verstehen, wie die tickt und was die braucht, was die für Sehnsucht hat. Das wäre so wie der Weg nach innen. Aber der hat natürlich in der Regel nicht mit 15 oder 20. Das kann sich entwickeln im Laufe des Lebens.
Also würdest du sagen, früher, also im Leben, wenn man eher jung ist, dann tut man sich vielleicht noch mit äußeren Massstäben eher mal so messen. Und das ist etwas, wo erst so ein bisschen kommt, je älter das man wird.
Ja, genau.
Aber was nimmst du, also du hast irgendein Buch gelesen, was sind denn die inneren Themen, weißt? Welche Fragen muss man sich da stellen?
Also das ist natürlich bei jedem anders. Und eigentlich kommt mir jetzt unser Nationalheilig, der Bruder Klaus Niklaus von der Früh in den Sinn. Oder? Der hat im 15. Jahrhundert gelebt. Und der ist an und für sich sehr erfolgreich gewesen. Der hat da in den Burgundenkrieg, ist er da in seiner Truppen, ist er, glaube ich, Hauptmann gewesen, hat da Militärkarriere gemacht, ist Richter gewesen in seinem Tal, hat allerdings nicht können lesen und schreiben, ist noch speziell, aber das ist eigentlich fast normal gewesen. Ist ein erfolgreicher Bauer gewesen. Und irgendwie am 50 ist er plötzlich, hat bei dem eine riesen Krise eingesetzt, ein bisschen vorne, dass er in der Nacht nicht mehr schlafen konnte, ist immer aufgestanden, ist so umgetrieben gewesen, hat im Gebet gerungen. Und mit 50 ist er dann das Drama, das er gespürt hat, ich halte es nicht mehr aus, ich muss gehen, ich suche etwas ganz anderes. Hat wollte in einer Brüderschaft im Elsass, hat das mit seiner Frau, also die beiden haben gerungen, 2 Jahre, oder? Also, es war schwierig gewesen, aber nach 2 Jahren hat das Paar einen Weg gefunden, dass die Dorothee ihren Nikolaus gehen lassen hat. Aber es sind noch kleine Kinder da gewesen, also, es ist dann einmal speziell. Die Kirche hat irgendwo den Segen zugegeben und der Bruder Klaus ist dann richtig Elsass. Also, da ist ganz klar ein äusserer Weg, der sich dramatisch geändert hat in einen inneren Weg.
Also, wo er eben, wie das nicht mehr als erfolgreich gesehen hat, was er gemacht hat bis dato und wie gefunden hat, hey, irgendwie, das genügt nicht. Also, das heisst, Erfolg haben, das ist ein Gefühl, ja, eigentlich.
Ja,
einfach, oder?
Oder man kann auch sagen, jetzt neurobiologische Dopaminausschüttung, oder? Und dummerweise bei diesen Dopaminausschüttungen, das macht natürlich ein High, oder jeder, der rennt, kennt das vielleicht, Runner's High, aber das ist immer kreibeschnell wieder vorbei. Und dann braucht es wieder den nächsten Erfolg, oder? Und dann den nächsten, und der nächste Erfolg muss noch mehr sein, noch mehr. Also man rennt dauernd hinterher. Mhm. Es ist einfach nicht nachhaltig. Mhm. Also es hat jetzt einfach unsere Biologie so eingegriffen, dass es sehr kurz ist. Und wenn man immer mehr rennt, man wird auch älter, man wird müde und es wird irgendwo sinnentleert. Es braucht dann wie etwas anderes. Und das spürt wahrscheinlich jeder irgendeiner Art. Und der Niklaus, der Bruder Klaus, hat es jetzt einfach auf eine sehr dramatische Art gemacht.
Und er hat sich ja dann zurückgezogen in Elsass. Was hat er denn dort gemacht?
Ja, es ist noch dramatischer gekommen in Liestal. Hat er plötzlich eine Feuervision gehabt, der ganze Himmel hat brennt, da hat es ihn irgendwo am Boden gehauen und da ist ein Bauer gekommen und hat es natürlich gesehen und der Niklaus hat ihm das erzählt und der Bauer ist offensichtlich sehr pragmatisch gewesen, hat er gesagt, er soll wieder heim. Und es ist natürlich klar, wenn man so neue Pläne und Visionen und dann muss man wieder zurück, ist natürlich auch ein bisschen peinlich gewesen. Mhm. Er hat sich dann dort auf einer Alp versteckt, auf dem Klisterli, also ein Alptal im Melchtal, dem Tal hin und da haben dann aber Freunde gefunden und haben ihm eine Hütte gebaut, da halt in dem Melchtal unten, also eine Klause, und haben geschaut, dass er auch den Winter überlebt. Und er ist ja dann dort 20 Jahre geblieben und ist da tief im Gebet gewesen und es sind ganz viele Leute aus Konstanz, also man kann fast sagen aus halb Europa, zu ihm gekommen und haben gespürt, hey, der Mensch ist mit etwas in Verbindung gekommen. Der hat etwas zu sagen. Mhm. Also ist ein riesen Segen geworden.
Also ist irgendwo eine spirituelle Auseinandersetzung gewesen, die er musste machen. Also er hat irgendwie, also es ist ein eben man sagt Nationalheiliger, das ist ein weiser Mann gewesen, wo viele gesucht haben, um irgendwie einen Rat zu suchen. Es hängt fest irgendwo mit Sinn. zusammen, das erfolgreich sein. Du hast es vorhin so ein bisschen erwähnt. Er hat nachher noch Sinn gesucht, ja, jetzt genau. Niklaus. Kann man das jetzt auch auf uns übernehmen? Dass man sagt, hey, wenn man etwas als sinnvoll erachtet und man dem nachstrebt, dann ist man irgendwie erfolgreich? Oder wenn man erst ein Ziel, das man sich setzt, erreicht, in dem oder wie?
Kann man natürlich schon sagen. Die Frage ist einfach, ob das Wort dann Erfolg noch stimmt. Das ist so, ich mache es, es ist gegen aussen. Ich brauche vielleicht auch ein Publikum, das das beklatscht. Und das ist ja auf so einem Weg nicht mehr. Also, natürlich kann man sagen, auf eine Art, er hat es gefunden. Und er ist ein grosser Segen geworden für andere. Mhm. Aber ist natürlich durch die totalen Dramen durch, dass die Familie, die sich so ein Stück weit auch aufgelöst hat, oder, dass seine Pläne, die, also buchstäblich in die Hose sind, da im Elsass, und hat müssen umkehren. Also auch viel Scham und Peinliches. Aber er hat es gefunden. Also,
das ist ja aber eigentlich schon auch noch etwas Spannendes, oder? Dass man ja manchmal sagt einem jemand, ja, du bist erfolgreich, aber innerlich spürt man es ja nicht.
Okay, aber dann habe ich ja wieder jemanden, da habe ich wie ein Publikum, wo, oder vielleicht auch ein lieber Mensch, oder? Es kann natürlich sein, dass ich eigentlich sehr erfolgreich bin, aber irgendwo habe ich wieder Kontakt zu wenig zu mir, oder ich spüre es nicht, oder vielleicht bin ich ein Perfektionist, wo nur was 110% ist, ist gut ist, und meine Umgebung merkt, eigentlich macht es den Betreffenden gut, aber er kann das nicht spüren, oder er kann es nicht einschätzen, oder ist halt sehr streng mit sich, weil er halt, weiss ich was, eine Erziehung gehabt hat, wo nur das Beste genug gut ist. Und da ist auch wieder die Frage, oder muss es 100% sein, oder? Lange Zeit, wenn ich im Beruf 90% mache oder 80%, hängt natürlich wieder von meiner Kompanie, von der Gesellschaft, meinem Chef ab, aber auch, wo setze ich für mich Grenzen? Mhm. Oder ich könnte sie auch flexibel, ich könnte ja sagen, bei dieser Tätigkeit, wenn ich jetzt Künstler bin, irgendwo weiss ich, was eine schöne Statue, der sagt vielleicht, nee, muss 98% sind oder 97%. Aber vielleicht könnte ich sagen, ich schreibe ein Buch und es lange dann mal der erste Entwurf, dass das im 80%-Bereich ist. Und dann habe ich ja vielleicht einen guten Lektor oder eine gute KI, die kann das noch ein bisschen steigern. Also finde ich noch wichtig, in welchem Prozentbereich.
Wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Leistungsdenken hat, also wenn man jetzt sagt, ja, hey, Leistungen bringen und ich bringe das Jahr Leistung und jetzt auch die Gesellschaft grundsätzlich, dann heisst es ja, das nächste Jahr muss die Leistung eigentlich überboten werden.
Ja, genau.
Also es ist ja etwas, wo wir eigentlich konstant immer wieder auch damit ja, konfrontiert werden, wenn man jetzt vielleicht auch noch von außen schaut, was auch gefordert wird in unserer Gesellschaft, also dass man Erfolg hat, auch in einem System irgendwo drinnen. Was macht das eigentlich mit uns, so der Erfolgsdruck, den wir die ganze Zeit haben?
Also als Erste, also unsere Weltwirtschaft, unser System funktioniert so, dass es einfach das nächste Jahr muss noch mehr ausgeschüttet werden. Das nächste Jahr muss die Firma noch erfolgreich sein, noch mehr exportieren. Und wenn sie, eben, wir sagen schon stagniert, das ist schon negativ. Also das ist eigentlich schon ein Rückschritt. Also wir sind so auf das trimmt. Was macht es mit uns? Also es ist einfach sehr, sehr, sehr also ich habe ja immer wieder auch Leute, die aus dem Management kommen, die einfach so etwas haben wie ein Burnout oder sind ausgerechnet, Dryout oder Wearout, so ausgeleert. Also es ist nicht gut für die Seele und die Psyche zeigt natürlich alles, was man irgendwie kann. Erwarten, also Schlafstörungen, Hautunreinheiten, Magen-Darm-Probleme, Kreislaufprobleme. Es gibt fast nichts, wo der Körper nicht reagiert auf so eine Drucksituation.
Mhm.
Und in einem Fall von einem Manager von einer grossen Firma, die verkauft worden ist, und da ist eine ausländische Firma, die eigentlich aufgefressen hat und natürlich hat wollen dann, dass die Schweizer Firma noch grösseres, einfach noch effizienter ist. Und der betreffende Manager war sehr beliebt gewesen bei seiner Belegschaft, aber er hat einfach gesagt, ich tue mir das nicht mehr an, das ist so um 50 gewesen, hat gesagt, ich steige aus, ich suche mir etwas anderes. Und das neue Management hat dann natürlich Boni geboten, da hätte man echt können schwach werden. Und er hat einfach gesagt, ich brauche Geld so nicht. Ich habe eigentlich ein kleines Häuschen, ich habe liebe Familie, ich habe es gut, ich will nichts mehr. Also der hat für sich gespürt, so ist es ungesund, er ist eine Suchtthematik reingekommen. Ich will da aussteigen. Aber das Management, das Neue, hat es überhaupt nicht verstanden, oder? Und der hat dann die Stärke gehabt, aber auch verschiedenste Gespräche und er gemerkt hat, nee, Gesundheit ist mir wichtiger, Familie, meine persönlichen Werte. Aber er hat sich müssen trennen auch und Belegschaft, vor allem seine Mitarbeiter, sind da sehr traurig gewesen, dass er gegangen ist.
Das war wie ein Druck, der von außen kommt. Genau. Das war wie nicht so ein intrinsisches Erfolgsdenken in dem Sinn, oder? Also
man muss natürlich sagen, was motiviert uns natürlich im Letzten. Das ist einerseits natürlich Geld, wenn man so tolle Boni anboten bekommt. Da hat es natürlich viele, die ja sagen, auch verständlich, oder? Und andererseits Gesundheit, oder? Wenn wir krank werden, wenn wir aus dem System raus sind, auf dem Krankenbett, das kann ein starker Faktor sein, um seine Werte zu überdenken. Mhm. Oder vielleicht passiert sonst etwas Dramatisches. Eben, wir haben es gesehen, da, im Neujahr da, oder in Gran Montana und so, plötzlich ist die Familie nicht mehr das, was sie war. Menschen sind nicht mehr da. Mhm. Also diese Schicksalsschläge.
Aber jetzt haben wir eben über Leistung geredet, die vielleicht eben mit Boni gutiert werden oder so, und aber auch mit persönlichen Werten. Also wie kann man das unterscheiden zwischen Leistung und persönlichen Wert, oder? Also wieso? Das ist ja anscheinend wie auch ein Schlüssel, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, oder?
Ja, genau. Also Leistung kann eben natürlich, ich habe eine Medaille auf dem Podest, ich komme ein tolles Preisgeld über, wenn ich die Abfahrt gewinne. Ich habe mehr Macht, also das haben wir ja im WEF in Davos sehr gesehen, das Thema Macht ist etwas ganz Zentrales. Und natürlich, wenn Macht zum Guten ausgeübt wird, dann ist sie gut, oder? Und wenn sie pervertiert, haben wir auch gesehen, dann ist das nicht so toll. Aber das sind so die äußeren Faktoren.
Mhm. Wie fest hat es dann vielleicht auch mit dem zu tun, dass vielleicht man Erfolg sucht, wenn man innerlich vielleicht der Selbstwert nicht so hoch ist?
Das ist natürlich auch etwas, was natürlich sehr zusammenhängt. Also wenn man erfolgreich und eben da jetzt Medaillen gewinnt, also das macht natürlich etwas mit dem Selbstwert. Der wird natürlich da auch gestärkt. Ideal wäre natürlich, wenn man wie Erfolg und Selbstwert könnte entkoppeln. Dass ich zwar den Erfolg kann geniessen und sagen, schön, jetzt habe ich ein Nachtessen mit meinen Freunden oder Familie, weil mir etwas gelungen ist. Und dass es wie, aber das wäre auch wieder ein Weg, dass ich meinen Selbstwert wie neu mit anders nähere. Vielleicht, weiss ich was, vielleicht mache ich etwas Ehrenamtliches oder ich engagiere mich in einer Jugendbewegung, wo ich jetzt von dort her nicht so Medaillen bekomme und auch nicht so finanziell entschädigt. Aber ich mache etwas für die anderen, für die Gemeinschaft oder ich schaue, dass meinen Familien oder meiner Gemeinde gut geht. Ich übernehme vielleicht ein politisches Amt oder wenn ich irgendwie in einem Verein bin, werde ich irgendwie vielleicht Trainer oder mache mich sonst irgendwie nützlich, dass ich mehr etwas fliessen lasse oder etwas Transgenerationales für die nächste Generation oder über die übernächste. Also vielleicht habe ich Familienenkel oder die Nachbarschaft. Engagiere ich mich in einer Spielgruppe, die es kleine hat. Mehr, das ist eine Art wie, wir sagen dem so, wie ein Reframing. Man setzt etwas in einen neuen Rahmen, setzt sich andere Ziele, die nicht mehr so dann in dem Sinn beklatscht werden, aber wofür andere für die Gemeinschaft, für Gesellschaften werden.
Aber das ist ja vielleicht gar nicht so einfach, weil das ist ja der Treiber ja vielleicht auch, dass man Anerkennung bekommt für etwas, für Leistung.
Ja.
Dass man eben auch als erfolgreich angeschaut wird, oder?
Ja, und ich muss natürlich sagen, wenn ich das sage, das kann ich natürlich als Senior, oder? Ich habe natürlich jetzt all die Lebensjahrzehnte durchgelebt und da verändert sich natürlich sehr viel. Aber wenn jetzt mir jemand aus einem mittleren Lebensalter oder aus einem jüngeren Lebensalter, das ist mir schon klar, das läuft dort völlig anders. Und es ist ja normal, dass man sich nach äusserem orientiert. Eben, wer hat Erfolg da bei den Social Media? Wie erfolgreich ist ein Influencer? Was hat der, der mich anspricht? Und das darf ja durchaus ein Ziel sein, dass man jemandem auch nacheifert und ja ganz viel erlernt über Kommunikation, über wie kleide ich mich, über Wert. Also, das braucht ja mal wie einen Maßstab und der ist irgendwo geeicht. Und wenn man den Maßstab hat, das finde ich das Entscheidende, dann kann man den halt nach seinem Gusto immer mehr anpassen und ändern, dass es immer mehr zu einem eigenen Maßstab wird. Aber dass man überhaupt einmal sich orientiert nach einem äußeren Maßstab, das finde ich gut. Aber immer auch wieder prüft, ist er seriös oder kommen nicht andere zu Schaden. Also das finde ich noch wichtig. Also wenn er mir gut tut und wenn es für die anderen auch gut ist, dann finde ich, dann ist es ein guter Maßstab.
Mhm.
Aber nicht einer, der dann einfach 70 Jahre immer der gleiche ist. Also der darf sich dann durchaus wandeln.
Also man kann einen Maßstab für sich setzen, wo man vielleicht von außen auch gar nicht unbedingt erkennt, dass man jetzt erfolgreich ist.
Ja, und so setzen. Also ich meine, ich kann das auch wieder jetzt bei mir selber, ich habe ja nicht mit 20 oder mit 30 den auch nicht gesetzt. Ich bin nicht mehr jemand gewesen, der einfach ausprobiert hat. Ich habe das Glück, dass ich in jungen Jahren irgendwo in den USA gelandet bin, halt jung verliebt an einer Uni. Und weil ich aus dem Lehrberuf kam, bin damals, habe ich an einer Uni der Südstaaten so ein Assistantship bekommen. Da hat man können, ich habe dort Deutsch unterrichtet und habe mein Studium so können finanzieren. Das war ein Sprachstudium, aber ich wusste, ich werde nicht jetzt die sprachliche Linie mein ganzes Leben verfolgen. Aber es war einmal eine Möglichkeit zum Anfangen. Später ist etwas Weites dazugekommen. Damals hat man noch können. Ich bin immer noch 50% im Lehrerberuf. Sie habe ich von meinem Arbeitgeber ein Sabbatical, so ein Sabbatjahr in Australien können machen. Ich habe einen Schweizer Professor kennengelernt, der mich eingeladen hat. Und von ihm habe ich zwei Sachen gelernt und das ist, ich denke, das hat mich schon auch noch geprägt. Er hat mir immer gesagt, it's not so important what you know, but who you know. Also es ist nicht entscheidend, dass ich viel weiss, sondern wenn ich kenne, dass ich ein gutes Beziehungsnetz habe. Also halt auch die richtigen Freunde, Menschen, die mir da weiterhelfen. Das ist mir wichtig geworden, dass es dort wie so einen Shift in meinem Maßstab gegeben hat. Also die anderen sind wichtiger als halt äußerst. Und das andere, was mir entscheidend geworden ist, ich habe immer so unterschiedliche Gebiete gegeben. Sprache, bin in der Fliegerei gewesen, technikaffin, habe mich mit Computer gut ausgekannt und ich habe es nie können kombinieren. Und in dem Sabbatjahr habe ich einen anderen australischen Professor getroffen, der das alles kombiniert hat. Das ist der erste, wo ich gemerkt habe, der bringt Sachen zusammen, die ich immer gesucht habe und nie auch eine Brücke schlagen. Und dort habe ich gemerkt, ich kann Sprache, ich kann meine Psychologie, ich kann Technik zusammenbringen. Dann damals im Computer Assisted Language Learning, das war so die Zeit, wo man Computer dann im Spracherwerb eingesetzt hat. Dort habe ich etwas kombinieren und dort hat es auch Psychologie gebraucht. Also das war für mich eine Offenbarung, aber dort bin ich schon fast 50 gsi.
Also es ist irgendwo wie ein Erfolg, wo du nachher hast können sagen, mit gewissen Sachen, die du gemacht hast, hast du nachher irgendeines wie ein gemeinsamen Nenner gefunden.
Ja,
und hast es können verbuchen als bis, es ist erfolgreich gsi, wie ich mein Leben bis dato gelebt habe.
Ja, so. Also dass ich dort konnte Brücken schlagen, wo ich früher nicht mehr das Gefühl hatte, da habe ich etwas und da bin ich so ein Generalist, aber es war nie so ein Wurf gewesen.
Du hast gesagt, du bist einfach mal so ein bisschen drauf los. Du hast einfach mal so gelebt. Andere, die setzen sich ja mega klar einen Plan, einen Businessplan. Die machen Karriere machen, oder? Dann ist man erfolgreich. man macht das dann einfach, weil man es vielleicht auch einfach macht. Man muss sich dann auch vergleichen mit anderen in dem Ganzen innen, dass man vielleicht ja auch das Treppchen aufsteigen kann, oder? Mhm. Sonst weiss man ja gar nicht, an was man sich muss messen in dem Ganzen innen. Warum müssen wir uns eigentlich so fest vergleichen?
Okay, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich glaube, es hat auch mit unserer Biologie zu tun, wo man früher halt mehr so in kleineren Sippen gelebt hat. Also ich denke jetzt wieder Neandertaler, die da sind, die Bären jagen. Da ist einfach wichtig gewesen, dass man in einer kleinen Sippe gut funktioniert hat und dass man auch gewusst hat, wer ist der, der gut halt der Speerwerfer, der Jäger, oder wer hat gut können kochen, dass auch die Rolle nicht klar war. Und wenn man das in dieser Sippe gut gemacht hat, dann hat man eine gute Überlebenschance gehabt, also Überlebensstrategie. Und ich glaube, unsere Biologie ist auf das ausgelegt, dass einfach dass die Sippe überlebt hat. Und ich glaube, das haben wir immer noch sehr, sehr, sehr tief. Heute natürlich, wo wir da können posten und Kühlschrank voll und ein gesichertes System hat mit Gesundheitsvorsorge, ist das nicht mehr so das Thema. Aber irgendwie ganz tief ist das immer noch drin. Und es ist gar nicht so einfach, aus diesen Vergleich wegzukommen, weil wir machen es und finden meistens Leute, oder Menschen, die besser sind, und dann werden wir klein und das ist auch wieder nicht so gut für den Selbstwert.
Wie können wir es denn machen? Wie können wir uns denn inspirieren lassen, ohne dass wir uns jetzt selber abwertet oder uns schlecht fühlen, unseren Selbstwert vielleicht auch darunter leiden?
Ja, also ich glaube, das ist auch Selbsterkenntnis, dass in dieser Metapher von meinem inneren Team, wer ist eigentlich das, was Erfolg streamt? Es gibt manchmal Leute, die reden so vom inneren Schweinehund. Mir gefällt der Ausdruck nicht. Also, ich weiß auch nicht so genau, wer jetzt das soll sein, aber wahrscheinlich meint man so einen Antreiber. Aber es könnte eine grosse Hilfe sein, mit dem Antreiber einmal in Kontakt zu kommen und einmal halt so mit der inneren Stimme kann man in der Meditation machen oder man kann vielleicht im Tagebuch einmal einen Dialog mit meinem inneren Antreiber und sagen, zuerst einmal eben wertschätzen, nicht einfach sagen, du lästig, dass du da bist und so, sondern schön, dass du da bist, halt mit mir lieben Freund reden und sagen, was ist dir denn so wichtig? Und dann muss man halt hören, was der sagt. Oder vielleicht habe ich einen lieben Freund, der mir da ein bisschen hilft, damit ich mit dem Antreiber in Kontakt komme. Und vielleicht sagt der dann irgendwo, lässt ein bisschen durchblicken, du bist nur etwas wert, wenn du etwas leistest. Also wenn du nicht jede Woche eine Medaille, dann kannst du es vergessen. Aber vielleicht sagt der auch irgendetwas ganz anderes. Vielleicht sagt der, weißt, ich bin halt in einer Familie aufgewachsen oder wo wir Kinder sind, ist halt das für die Eltern ganz wichtig, dass man einmal etwas wird im Leben und dann muss man halt Gas geben.
Und wie geht man denn mit dem um, wenn solche Sachen vorkommen?
Ich glaube, ganz wichtig nochmal, dass man ihn wertschätzt und sagt, schön, dass du da bist, du bist eine wichtige Kraft. Du hast mir geholfen, dass ich in meinem Leben so viel erreicht habe. Aber könntest du dir vorstellen, statt im fünften Gang vielleicht im vierten Gang weiterzufahren oder im dritten? Oder vielleicht finde ich wie einen neuen Job, wo der nicht mehr ständig jeden Tag muss Vollgas geben muss, sondern ich kann ihm sagen, schön, dass es dich weitergibt, aber vielleicht ich in der hinteren Reihe. Aber das muss man aushandeln. Man kann da nicht einfach so Autorität sagen, ich katapultiere dich in die Hintere. Es funktioniert nicht.
Mm-mm.
Aber so wie, wenn man mit einem lieben Freund etwas aushandelt oder mit seinem Partner. Und vielleicht sagt er ja, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist schön, dass ich weiter aktiv sein darf, aber vielleicht in der zweiten Reihe.
Mhm.
Und dann wäre eine andere Frage, wer könnte dann einen anderen Job übernehmen, wo es mehr um Innerliches geht? Jemand, ein Teil, der mir hilft, so innere Massstäbe zu entwickeln, dass ich mir ein Gespür bekomme, was ist denn mir wichtig? Wo habe ich wirklich Herzensblut? Oder wo ist meine Sehnsucht? Und dann braucht es natürlich einen Prozess und vielleicht habe ich wieder einen lieben Freund oder ich bin in einer Gruppe, die so Fragen hat thematisiert. Oder vielleicht habe ich einen Seelsorger, der da offen ist. Oder Therapeut. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg.
Wo habe ich Sehnsucht? Also das heisst, was wünsche ich mir, wenn ich jetzt einfach alles könnte mir wünschen, zum Beispiel?
Ja, und da hat mir ein Beispiel vom Saint-Exupéry, das ist da der französische Schriftsteller, der war Jagdflüger im
Zweiten Weltkrieg. Der Petit Prince, oder?
Ja, genau.
Ist der kleine Prinz.
Ja. Und er hat das für mich mal sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, wenn du willst, dass deine Menschen ein Schiff bauen, dann mach nicht eine super Checkliste oder tu sie nicht anpushen, sondern lehr sie Sehnsucht nach dem Meer.
Mhm.
Und wenn sie die Sehnsucht haben, dann passiert es anders vor ihm selber. Also mit dieser Tiefe, mit seinem Seelengrund, oder der Mystik hat dann gesagt, so, ja, der Seelengrund, der Meister Eckhart und ganz viel, wenn ich mit dem in Verbindung komme. Und das wäre ja übrigens auch die Übersetzung von Religion. Religere heisst Rückbindung. Ich komme mit etwas, was ganz tief in mir ist, in Kontakt. Aber das ist nicht einfach da, das muss ich suchen. Also das haben alle Kulturen.
Haben alle, ja, genau. Also sich selber Fragen stellen, selber auf die Suche gehen, was sind eigentlich die Sachen, die mir wichtig sind, habe ich jetzt ausgegeben.
Ja.
So, Wert, Sehnsucht. Gibt es sonst noch Sachen, wo man kann sagen, hey, da muss ich irgendwo mal ein bisschen genauer suchen,
ja, genau,
in mir.
Und ich meine, auch mit der Schweiz, mit unserem Schweizer Tiefenpsychologen und Psychiater, der C.G. Jung, der hat das eigentlich in einer ganz ähnlichen Art formuliert. Der hat das so Persona-Maske genannt, das, was unsere äußere Identität ist, das, was wir gegen aussen präsentieren. Und das ist wichtig, so in der ersten Lebenshälfte. Aber wenn wir nur ständig gegen aussen mit dieser Maske leben, auf den Applaus warten und so, dann ist das irgendwo keine Persönlichkeitsentwicklung. Und er sagt, um sich weiterentwickeln, braucht es den anderen Pol zu der Maske, zu der Persona. Das ist der Schatten. Das ist, dort ist all das, was ich eigentlich nicht so weit anschaue, was schwierig ist, aber auch alles unklar. Also so in der Lebensmitte wäre es ganz wichtig, oder vielleicht sogar schon vorne, Schattenarbeit zu machen, dass ich ehrlich anschaue, wo läuft es nicht gut, wo habe ich Sachen, die ich bis jetzt einfach nicht gelebt habe. Vielleicht habe ich auch meine Nächsten vernachlässigt oder innere Werte. Ich habe mich gar nie um die Sehnsuchtsfrage gekümmert. Und wenn ich mit diesen beiden Teilen kann arbeiten kann, da wäre es natürlich gut, man hätte so wie eine Aussensicht hilft. Dann komme ich auch wieder in die Tiefe. Jung hat dem gesagt, dann komme ich irgendwo in mein Selbst oder in mein inneres Selbst, hat das auch als Archetyp dann für ihn so definiert. Also das ist eigentlich gleich wie der tibetische Lama, aber das hat dann einfach unser Psychiater, der C.G. Jung, halt in seiner psychologischen Sprache so thematisiert.
Mhm.
Und das ist auch wieder ein Weg, und er hat den Weg gesagt, Individuation. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Namen.
Mhm. Also sich wirklich mal auf die Suche machen.
Ja.
Das habe ich jetzt rausgehört. Sehnsucht, Wert. Und es ist gleich aber auch, es sind sehr grosse Worte. Oder so. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwie ansitzt mit einem Blatt Papier und sagt, was sind eigentlich meine Werte, was ist eigentlich meine Sehnsucht, kann einem das vielleicht auch gerade ein bisschen sehr herausfordern.
Ja, klar. Und es ist eine Herausforderung, weil man ist ja dann auch, eben, es ist dann nicht nur, dass man aufs Meer schaut und dann zieht es einen dort hin. Es hat ja auch sehr viel Schmerzhaft. Und ich glaube, ich habe vorhin vom Schatten geredet. Dort ist auch all das Schmerzhafte, was man eigentlich möchte ausblenden, was in jedem Leben hat. Also, was auch in meinem Leben hat. Und wenn ich das da auch so darf sagen, ich habe zwei gescheiterte Ehen hinter mir. Also das ist für mich sehr schwierig, auch sehr schmerzhaft. Und es hat auch nicht in mein Konzept gepasst von Erfolg, weil Scheitern, und da ist man noch Psychotherapeut, das gibt es dann gar nicht. Ich müsste es irgendwie besonders im Griff haben, bis ich ja irgendwo einmal gecheckt habe. Nee, man bleibt verletzlich, auch mit all dem Wissen und all den Leuten, die man kennt. Aber die tiefe Verletzbarkeit oder der Schatten, dass es halt auch dunkle Teile hat. Und wenn es einem gelingt. Aber das ist jetzt bei mir nur also mit massiven Krisen und mit lieben Menschen, die da gewesen sind. Also bis auch, wo jemand mal festgestellt hat, mir geht es überhaupt nicht gut. Um 30 hat mir einen Mittag von Türen angestellt. Also auch Menschen, die einfach so da sind. Also in der Gemeinschaft, dass man da dann kann an die ganz schwierigen Seiten schauen und auch schauen, wie kann man an so Muster schaffen, dass man weiterkommt. Mhm. Aber dann eben geht es nicht mehr um Erfolg, sondern es hat einmal jemand gesagt, dass christliches Leben ist eine Art wie ein Leben von Scheitern zu Scheitern. Ich finde es das ein bisschen stark ausgedrückt, aber es braucht einfach oder es gibt beides und dass man da irgendwo für sich immer wieder eine Balance kann herstellen.
Es braucht irgendwo das Scheitern, dass man sich auch wieder kann als erfolgreich sehen kann.
Mm.
Dass man irgendwo auch wieder kann sagen, ja, ich kann aber auch wieder aufstehen und ich kann wieder etwas weitergehen und vielleicht kann man sich sogar auch eben in diesen Massstäben, wo man sich irgendwo daran ausrichtet, zum Erfolg zu haben,
ja.
An denen kann schrübeln, in diesen schwierigen Zeiten vielleicht auch.
Ja, und dass man eben auch die Maßstäbe runtertut. Da kommt mir jetzt der Schweizer, der erfolgreiche Schriftsteller Friedrich Dürrmatt in den Sinn. Oder? Er hat es nicht genau so definiert, aber er hat gesagt, es geht nicht darum, dass ich mit Note 5, 6 durchs Leben gehe, also bei 6 wäre das Beste. Oder? Sondern es langt einfach, wenn ich mit Note 4 heisst, es langt gerade. Und vielleicht ist es mal Note 5, aber vielleicht auch mal Note 3. Ich habe das auch an meiner Psychologie, da der Schlussprüf an der Uni, ich habe es irgendwo nicht geglaubt. Also ich habe eine ziemlich ungenügende Note gehabt. Es hat dann gleich gelangt, aber dass das eben auch Platz hat.
Mhm. Aber dann muss man sich einfach mit dem Scheitern versöhnen. Geht es um Akzeptanz schlussendlich auch?
Ja.
Weil wenn man ja den Antreiber hat in sich, dass man muss die beste Note haben und dass man immer eine gute Note heimbringen muss, vielleicht jetzt, wie du das Beispiel gebracht hast. Weißt du, wie kannst du das richten? Wie kannst du dort herkommen, dass du kannst sagen, Mittelmaß langt?
Also es ist, du merkst natürlich auch, es ist nicht eine Frage, die man sich ganz schnell beantworten kann, aber ich denke, auf seinem persönlichen Lebensweg wieder, wenn mir das irgendwo gelingt, mich ein Stück weit zu entkoppeln, oder dass ich irgendwo, du hast vorhin gesagt, versöhnen, dass ich irgendwo den Frieden finde mit dem, was ist. Und Frieden finden heisst ja auch Ja sagen, aber das kann ich ja nur, wenn ich irgendwo, vielleicht wenn ich ein spiritueller Mensch bin, wenn ich sage, ich bin letztlich Gottes Kind, also wie es irgendwo im Johannesevangelium im ersten Kapitel steht, ich bin geliebt, ich habe eine Beziehung zu Gott, zu Christus, zum Heiligen Geist, ich bin treit. Auch wenn es äußerlich total, wenn mir äußerlich das Leben um die Ohren fliegt, auch wenn ich das tiefe Vertrauen habe oder ich auf dem Weg bin, das Vertrauen mehr zu finden. Also, dass es nicht mehr irgendwo einfach ein Glauben ist, sondern dass es eine Beziehung ist zu dem viel Größeren, wo wir jetzt in unserer Zivilisation Gott nennen und die anderen Kulturen heisst es anders, aber wo etwas viel Weiteres ist, wo auch eine Hoffnung da ist, dass in dem Leben nicht einfach fertig ist, sondern dass irgendwie das auch weitergeht, ohne dass ich weiss, wie das weitergeht. Aber dass ich eine Hoffnung habe, dass ich eben in dieser langen Linie auf dem Transgenerationalen, vielleicht, dass ich auch sage, okay, vor mir hat schon 30, 40, 50 Generationen, nachher wird das so weitergehen. Also ich bin irgendwo auch eine Perle in dieser ganzen Kette.
Mhm. Also, dass das einem irgendwo kann heben und Boden geben, eben, dass man nicht immer sich nur an der Leistung irgendwo muss messen und erfolgreich sein, sondern dass man irgendwo auch kann sich zurückerinnern, wer ist man?
Mhm.
Danke dir vielmals für das Gespräch über Erfolg, Ernst Meyer.
Bitte, danke schön.
Ich habe es richtig schön gefunden, mit dem Ernst über Erfolg reden. Er ist ja jemand, der definitiv schon mehr Lebenserfahrung hat als ich, der schon vieles gemacht und erreicht hat in seinem Leben und seine innere Messlatte auch verändert hat durch den Lauf der Zeit der Lebensjahre. Die Frage, ja, wie fest lasse ich mich eigentlich von einer äußeren Vorstellung von Erfolg beeinflussen? Was macht die Vorstellung oder auch die Anforderung, die da kommt, mit mir? Und was ist eigentlich meine Messlatte von Erfolg? Das treibt mich noch ein bisschen um. Ja, und man kann sich wirklich ja fragen, ist Erfolg schon nur dann, wenn ich am Morgen aufstehen kann und den Haushalt machen kann? Oder will und kann ich mich mit den Besten in meiner Branche messen und es geht mir auch noch gut dabei? Ja, da können wir wirklich uns wieder einmal hinterfragen. Was sind unsere Antreiber? Und ja, wo sind wirklich meine Sehnsüchte? Und was erfüllt mich dann? Da können wir uns noch ein bisschen mit diesen Fragen auseinandersetzen in der nächsten Zeit. Und vielleicht gibt es ja auch noch Fragen oder Anregungen, die da aufkommen dabei. Du darfst uns die gerne schreiben über Kontakt in den Shownotes. Und dort findest du auch noch einen Link zum Spenden. Falls der Podcast hilfreich ist für dich, dann freuen wir uns über einen Batzen. Weil wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und das lebt von Spenden. Danke dir viel, viel mal. Also, und dann bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.